wichtig ist, auch für mein geistliches Leben. Das ist Römer 12. Wenn man den Römerbrief anschaut, dann würde man auch sagen, natürlich am Anfang, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist so eine wichtige Aussage, nur Jesus am Kreuz will ich predigen. Römer 8 könnte man natürlich auch dazu sagen, nichts kann mich trennen von diesen Zusagen Gottes, weder Höheres noch Tiefes, noch irgendwelche Dinge außer dieser Erde oder auf dieser Erde. Aber für mich war immer wieder Römer 12, im Besonderen die paar ersten Versen, maßgebend für das, was ich denke, glaube und auch danach leben möchte. Markus, wäre es möglich, das auch dann auf den Wand zu schmeißen? Römer 12, erstmal die ersten drei Versen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätze euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch solle sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Erstmal bis dahin. Wir haben alle, hoffe ich, Gottes Erbarmen erfahren. Ich habe ganz kurz im Lobpreis überlegt, wie viele Menschen hier heute Morgen waren tatsächlich mitgekommen, damals von der großalten Fähre hierhin. Und wie viele sind dazugekommen seitdem? Menschen, die tatsächlich diese wunderbare Geschenk der Gnade erfahren haben. Die Jesus Christus als der Herr und Heiland angenommen haben. Die diese lebensveränderte Moment hatten. Und weil wir das erlebt haben, weil wir praktisch Geliebte von Gott geworden sind, weil er uns zuerst geliebt hat und wir diese Gnade angefangen haben, in Anspruch zu nehmen, deshalb können wir das tun, was Paulus hier auch sagt, da unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Nicht andersrum. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wir leben in dieses Denken, ich tue etwas und deshalb schuldet mir jemand etwas. Ich unterrichte 5 Tage die Woche meistens, ich kriege einen Lohn dafür. Ich tue was für Gott, deshalb hat er gefälligst mir auch was zu geben. Am besten das, was ich ihm erbitte. Dass meine Kinder sich bekehren, dass ich gesund bin, dass ich genug habe, dass ich nicht verfolgt werde. Gott, ich tue was für dich. Aber dieses Denken ist gefährlich. Dieses Leistungsdenken ist nicht das, was Römerbrief uns lehrt, geschweige denn das Neue Testament. Immer wieder müssen wir daran denken, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Liebe heraus dürfen wir zurückgeben. Denn alles, was wir von Gott haben, hat er uns zuerst geschenkt. Und das ist hier so wichtig. Und deshalb können wir ein lebendiges Opfer für Gott sein. Ein lebendiges Opfer. Etwas, was Gott gefällt. Wir leben in einer Welt, in der diesen Begriff Opfer eigentlich gar nicht mehr benutzt wird. Also, wo bringen wir tatsächlich ein Opfer? Was kostet uns das etwas? Wo bringen wir etwas, was über dem Maße hinaus ist? Ich kenne ganz wenige Leute, die sagen, oh, dieses Jahr bezahle ich mehr Steuern. Freiwillig. Ja? Das ist ein Opfer. Freiwillig mehr zu geben, als eigentlich erwartet. Ein Opfer bringen. wo geben wir Gott ein bisschen mehr, als eigentlich der Norm ist? Wo geben wir Gott mehr von dem, was er uns schon längst gegeben hat? An unsere Zeit, an unsere Energie und Ressourcen, die er uns anvertraut hat. Wo ist das tatsächlich so der Fall? Sei ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Und ihm auf diese Weise zu dienen, das ist der wahre Gottesdienst. Das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Weil Gott uns so viel gegeben hat, dürfen wir ein kleines bisschen wiedergeben. Erstens dürfen wir, glaube ich, mit Gott Gemeinschaft haben. Im Grunde Gebet ist nur ein Dialog mit Gott haben. Und hoffentlich ist unser Dialog nicht wie ein Einkaufszettel. Gott, ich brauche bitte das, bitte jenes und so weiter, ciao. Sondern es ist ein Dialog mit unserem Vater im Himmel, wo wir Danke sagen. Wo wir ihn manchmal einfach nur preisen, weil er würdig ist, diese Anbetung zu bekommen. Natürlich dürfen wir Fürbitte machen. Natürlich dürfen wir andere Menschen vor Gottes Thron bringen. Aber wenn das das Einzige ist, was wir so tun, dann fehlt was. Welche Antwort geben wir Tag ein, Tag aus auf diese Frage? Gott, du hast uns so sehr geliebt. Du hast deinen einzigen Sohn uns gegeben. Nun, was darf ich dir wieder zurückgeben? Und ein bisschen Zeit mit Gott im Gebet. Aber nicht nur das, sondern wir dürfen ein bisschen Salz und Licht sein in unserer Umgebung. Wir dürfen leuchten, dürfen weitergeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Wir dürfen anderen Menschen mit Gottes Gnade und Gottes Freundlichkeit begegnen. Und wir dürfen ein bisschen einfach weitergeben von dem, was wir schon längst abgeholt haben. Das ist vielleicht unser Gottesdienst. Nicht der Sonntagmorgen um 10:30, wo wir das hier feiern, sondern morgen und Dienstag und Mittwoch und Samstag. Wo dienen wir Gott und wo erlauben wir, dass Gott uns dient? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und da haben wir jetzt unser Problem. Weil wir leben in unserer Welt. Wir leben in Deutschland. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben uns schon vieles in dieser Welt angepasst. Aber es geht nicht um unsere Kleidung, um unser Essen. Es geht nicht denn da um unsere Worte, die wir so sagen oder welche Dialekt wir so haben. Es geht darum tatsächlich, dass wir zulassen, dass Gott der prägende Kraft ist in unserem Leben. Dass er unsere Gedanken ausrichtet auf das, was Ewigkeitswert hat. Und nicht auf das, wo diese Welt immer wieder mit diesen Sorgen und Problemen und Nöten und Krisen einfach hindeuten. Wie viele Menschen habe ich in den letzten paar Jahren immer wieder einfach mal gehört, Jason, ich schaue die Nachrichten nicht mehr an, es tut mir nicht gut. Ich sage, gut, mach das. Lies deine Bibel stattdessen, warum nicht? Die Welt dreht sich weiter. Es gibt Menschen, die tatsächlich die Nachrichten und Zeitungen lesen aus Gebetsstil und immer wieder diese Anliegen vor Gott bringen und bitten auch um seinen Segen, um seine Wille, dass es dort geschieht, wo auch immer die Brandherde dieser Welt so sind. Aber unsere Gedanken dürfen erstmal durch Gottes Richtlinien, Gottes Prinzipien, Gottes Wort ausgerichtet und dann sehen wir die Dinge in dieser Welt vielleicht ein bisschen mehr, wie Gott das so sieht. Dann können wir Dinge beurteilen, was gut ist. Dann können wir sehen, was vollkommen ist. Dann können wir sehen, was Gott gefällt. Wäre es nicht schön, wenn wir mehr und mehr verstehen würden, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit es Gott gefällt? Nicht so, was sollen wir tun, damit es mir gefällt? Oder nicht so tun, was mein Nachbar denkt, ist richtig und gut. sondern Herr, was möchtest du? Und das bedeutet ein bisschen so eine neue Ausrichtung, dass wir geeicht sind, dass wir genordet sind, da wo Gott uns haben möchte. Dass er unser Denken erneuert, dass er unser Denken immer wieder neu auf Jesus hin ausrichtet. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen in der Art und Weise, wie wir uns sehen. Und das hat Auswirkungen auf der Art und Weise, wie wir unseren Nächsten sehen. Paulus spricht das an in Vers 3 und sagt hier, überschätze euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Und diesen nächsten Satz finde ich so schön. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Gott hat manchen von uns wirklich ein Geschenk gegeben, eine Gabe des Glaubens, dass wir von Gott glauben können, dass Dinge, große Dinge noch geschehen werden in seinem Namen. Jeder von uns hat dieses Geschenk des Glaubens bekommen. Es ist ein Vorrecht, dass wir Jesus Christus kennen, lieben und dienen dürfen. Viele haben diese Botschaft gehört und viele haben einfach das nicht verstanden. Diese Saat Gottes wurde ausgesät und die Vögel kamen vorbei und haben das rausgerissen. Der Satan kam und hat das geklaut. Und es hat keinen guten Nährboden gehabt und sobald es Probleme gab, wurde es, verwelkte es. Und die Sorgen dieser Welt, diese Disteln haben das erstochen und dieses Saat konnte gar nicht aufgehen, konnte keine Frucht bringen. Aber einige haben denn diesen Wort Gottes empfangen, hat gute Nährbodenbedingungen gefunden, damit es wächst und dann zehnfach, hundertfache Frucht für Gott gebracht. Diese Kraft des Glaubens ist das, wo ich bitte, dass Gott uns und mehr schenkt. Dass wir lernen können zu sehen, Gottes Möglichkeiten sind ganz anders als unsere Möglichkeiten. Dass Gott was Tolles auch machen kann. Mit uns und wie ich oft sage, trotz uns. Vers 4. Dieses Beispiel, was jetzt hier Paulus benutzt, soll uns helfen, ein bisschen mehr die Gemeinde zu verstehen. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, Gliedern, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Nun, Gott hat jeden von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Nun hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dieses mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer anderen ermahnen und ermutigen kann, der nütze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Und wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gern tun. 1. Korinther 12 gibt eine andere Liste, manche Übereinstimmungen, manche nicht. Hier, dort in Römer 12 sind ein paar geistliche Gaben, ein paar Charismen, ein paar von Gott geschenkte Fähigkeiten aufgelistet, die er uns als Christen gegeben hat. Und wäre es nicht schön, wenn wir mehr und mehr erleben würden, wie Gott uns schenkt, dass wir uns gegenseitig ergänzen statt bekämpfen. Wo wir merken, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Wo wir erleben, dass Gott seine Gemeinde baut mit uns und dass er mittendrin ist. Und wir freuen uns, wenn jemand sich einbringt. Auch vielleicht einbringt anders, als wir das so gemacht hätten. Das ist das, diesem Bild, was Paulus uns hier schenkt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir mehr und mehr uns einbringen dürften mit diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Nicht nur die Struktur und Aufgaben der Gemeinde hat Paulus hier in Römer 12 angesprochen, sondern auch der Umgang miteinander. Er sagte, euer Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, statt sie zu verfluchen. Freut euch mit dem Fröhlichen, weint aber mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid auch euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch dafür, auf anderen herabzusehen. Euer Liebe soll aufrichtig sein. Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir uns selbst lieben und unsere anderen, unseren Gegen, unseren Nächsten lieben. Lieben ist so eine Sache, nicht wahr? Leicht gesagt, schwer getan. Liebe hat immer etwas mit Geben zu tun. Liebe hat immer damit zu tun, den anderen höher zu achten als sich selbst. Liebe hat immer damit zu tun, mit ohne Gegenleistungen etwas zu erwarten. Ich liebe nicht, weil ich zuerst geliebt wurde, sondern ich liebe, weil Gott mir den Auftrag gegeben hat. Gott liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Und trotzdem sandte er seinen Sohn. Wir sollen das Böse hassen und das Gute lieben. Mensch, wenn wir uns daran halten würden. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Schaffen wir es, auch unterschiedlicher Meinungen zu sein und dennoch zusammen unterwegs zu bleiben? Ich hoffe schon. Es ist so wichtig, dass wir einander auch respektieren, auch wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Dienstagabend in der Gemeinde in Itzehoe, wo meine Frau und ich eigentlich zu Hause sind, war eine Mitgliederversammlung. Und da ging es auch wiederum heiß her um ein Thema, was vielen Gemeinden momentan auch in Deutschland beschäftigt, Umgang mit Homosexualität. Also wie werden wir Menschen aufnehmen in unserer Gemeinde oder nicht aufnehmen? Und da war, wo man, meine Frau ist sehr viel liberaler als ich. Und wir haben am Ende des Abends uns geküsst und sagte, schön, dass wir unterschiedliche Meinungen sind und uns dennoch lieben können. Weil wir werden den anderen nicht überzeugen, dass der Meinung der anderen so perfekt ist. Wird einfach nicht so sein. Und das ist manchmal auch gut so. Dass wir uns sagen können, Mensch, wir sind schon unterschiedliche Meinungen. Und es bleibt so. Und ich habe dich dennoch gern. Und du bleibst mein Bruder, du bleibst meine Schwester. Genau wie Paulus diese verschiedenen Aufgaben vorhin aufgewählt haben, diese verschiedenen Aufträge auch mit aufgezählt hatte, erzählt er nochmal, bewältigt nun diese Aufgaben mit Fleiß und werde nicht nachlässig. Sich gegenseitig in Liebe zu begegnen, ist manchmal eine schwere Aufgabe. Sich gegenseitig in Liebe zu begegnen, ist eine schwere Aufgabe. Werdet nicht nachlässig da drin. Und lasst euch ganz vom Gottes Geist durchdringen. Und dient Gott dem Herrn dabei. Bitte immer wieder, Herr, komm, Heiliger Geist, füll mich neu. Das ist nicht eine einmalige Geschichte, sondern ein fortwährendes sich erfüllen lassen von Gottes guter Geist. Und dann weil wir Gottes Liebe haben, weil wir auch Gottes Heiligen Geist in uns haben, weil dieses Miteinander klappt, können wir fröhlich in der Hoffnung, wie wir gesungen haben, sein. Fröhlich in der Hoffnung, dass Gottes Zusagen erfüllt werden. Ja, Jesus kommt wieder. Das ist unsere Hoffnung. Dass wir wirklich auch denn da standhaft auch im Gebet bleiben können. Seid fröhlich in der Hoffnung, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werden. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und helft anderen Christen, die in Not sind, und seid gastfreundlich. Also eine tolle Ermutigung für uns Christen, wie die nächste Woche sein könnte. Diese Hoffnung, dieses Gebet, diese Gastfreundschaft und diese sich gegenseitig helfen. Vielleicht, wenn wir Gott bitten würden, Herr, hilf mir, eine dieser Punkte umzusetzen in den kommenden 7 Tagen, wären wir schon ein Stück weiter. Bittet Gott um seinen Segen. Und jetzt wird es konkret, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es vielleicht sogar überfordernd. Bittet Gott um seinen Segen für allen, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu fluchen. Die Bibel lehrt uns immer und immer und immer wieder, dass wir Christen hier auf dieser Erde viele Menschen haben werden, die uns nicht gern besonnen sind, die unser Leben schwer machen werden, die gegen uns sein werden. Vielleicht, weil wir an Jesus glauben, vielleicht einfach, weil das Schleifsteine sind, die Gott benutzen möchte, um uns zu helfen, im Glauben zu reifen. Bittet Gott um seinen Segen für allen, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu fluchen, verfluchen. Wie oft habe ich mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich habe Probleme mit meinem Chef oder mit meinem Nachbar oder meinem Kollegen. Ich sage, fang an für sie zu beten. Fang an, sie zu segnen. Und wie oft sind Menschen Monate später zu mir gekommen und sagen, Gott hat ein Wunder getan. Ich sage, erzähl mal ein bisschen. Und meistens ist es so, dass der Mensch ist genauso geblieben wie vorher. Aber meine Sicht der Dinge hat sich geändert. Nicht ich fühle mich jedes Mal beleidigt, nicht ich fühle mich jedes Mal angegriffen, sondern ich empfinde langsam ein Mitleid, ein Mitfühlen, ein Miterbarmen mit diesen anderen Personen, weil ich anfange, sie zu segnen. Ach, als Christen sind wir dazu aufgerufen, fröhlich zu sein. Vielleicht zu tanzen, zu jauchzen, Freude auszudrücken. Aber wir sind dazu aufgerufen, mit denen zu weinen, die gerade eben was einen Verlust hatten. Da mit dabei zu sein, die Höhen und das Tiefen des Lebens zu teilen. Aber wichtig ist es, Paulus hier nochmal zu sagen, seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus. Sei nicht zu schade, um geringe Aufgaben zu tun. Toilettenputzen, Staubsaugen, Küchendienst, sonstiges. Seh nicht auf anderen herab. Zum Schluss. Paulus sagt hier, vergelte niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhalte euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, sagt Paulus, verschaffe euch nicht selbst Recht. Überlass vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja an der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihn vergelten. Handelt so, wie es in der Heiligen Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und woran erkennen wir das Gute? Indem wir unser Leben Gott hingeben, damit wir erkennen können, was gut und schlecht ist. Indem wir unsere Gedanken von Gott verändern lassen, sodass wir ausgerichtet sind auf Gottes Prinzipien. Damit können wir nun das Böse überwinden. Vergebung ist im Grunde, auf Rache zu verzichten. Vergebung ist im Grunde, auf Rache zu verzichten. Wenn ich jemand vergebe, muss ich natürlich wissen, dass da ein Unrecht geschehen ist. Ich muss natürlich auch vor Augen halten, dass eigentlich dieser Mann eine gewisse oder Frau eine gewisse Bestrafung zustünde. Aber durch Vergebung verzichte ich nun darauf, auf mein Recht, Rache zu üben und zu sagen, nein, ich vergebe. Das ist das, was Gott hier uns anspricht. Gott hätte das Recht, uns allen zu bestrafen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder von uns hätte eigentlich ewiges Verdammnis verdient. Aber da Jesus diese Versöhnung für uns ermöglichte durch sein stellvertretender Tod am Kreuz, können wir nun leben. Und weil wir so viel Vergebung empfangen haben, dürfen wir auch anderen vergeben. Dürfen wir anderen Menschen freisprechen. Dürfen wir auf Rache verzichten. Das ist vielleicht eine Grundbotschaft von dem Evangelium, von diesem guten Nachricht von Jesus. Ein Freund von mir studiert gerade eben Theologie, macht seinen Master und er sagte, Jason, versuch mal in ganz wenigen Worten das Evangelium zu beschreiben. Was ist das Evangelium? Und ich habe gedacht, okay, Jesus, ich sag, gib mir einen Moment. Und er sagt, gib mir einen Tag, gib mir eine Woche. Und ich habe echt ein bisschen recherchiert und die Frage ist gar nicht so einfach. Ist wirklich nicht einfach. Was ist nun das Evangelium? Ich versuche mal mit meinen bloßen Worten hier was zusammenzufügen, was ich finde ist halbwegs okay. Das Evangelium ist für mich, dass Gott die Welt so sehr liebte, dass er seinen Sohn gab, damit wir mit ihm versöhnt leben können und damit wir mit anderen versöhnt leben können. Also wenn das nicht das Evangelium ist, es gibt viel, 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 viel mehr, was dazugehörte, aber im Grunde ging es um diese Versöhnung. Gott mit uns mit uns selbst und uns mit unseren Mitmenschen. Wäre es nicht schön, wenn wir nicht mehr uns rächen müssten, sondern ganz im Gegenteil dazu in Versöhnung leben dürften, in Vergebung leben könnten. Und dann glaube ich schon, dass das Böse besiegt werden könnte und das Gute dadurch gewinnt. Ich möchte mit uns leben. Beten. Jesus Christus, du bist unser Vorbild.